Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zu den Incoterms von ICC Germany. Mein Name ist Juliane Gringer und ich spreche heute mit Klaus Vorpeil. Er ist Rechtsanwalt im Team der Kanzlei Neusel Martin mit Standorten in Mainz und Bad Kreuznach. Und Klaus Vorpeil ist spezialisiert auf nationales und internationales Wirtschaftsrecht, Bankrecht, internationale Finanzierung, Exportfinanzierung sowie Sicherheiten bei internationalen Geschäften. Und er ist ausgewiesener Experte für die Incoterms. Er ist Mitglied der deutschen Gruppe zur Bearbeitung der Incoterms und Autor mit vielen, vielen Veröffentlichungen zu den Incoterms und zu weiteren Richtlinien und Regelwerken der ICC. Ich begrüße ihn recht herzlich. Lieber Herr Vorpeil, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Sie sind sehr eng mit den Incoterms verbunden. Vielleicht können Sie uns einfach erzählen, wie genau.
Ja, die Incoterms kommen bei mir im täglichen Geschäft sehr, sehr häufig vor, weil ich ja spezialisiert bin auf internationale Geschäfte. Das fängt an mit dem Exportvertrag und den dazugehörigen Sicherheitenverträgen im Exportvertrag. Muss man natürlich dann direkt die richtige Incoterm-Klausel auch für den Mandanten aussuchen, die auch auf den jeweiligen Fall passt. Erstmal von der Interessenlage her, das ist zum einen mal ein ganz wichtiger Punkt, die Marktmacht spielt natürlich eine Rolle. Welche Marktmacht ein Exporteur oder Importeur hat, je nachdem, wer was durchsetzen kann von seiner Seite. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist bei den Incoterms, ist, dass sie nicht nur speziell auf den einzelnen Vertrag, um den es geht, bezogen werden, sondern immer eine globale Sicht stattfinden muss. Der Vertrag, in dem sich die Incoterm-Klausel befindet, steht ja in einem globalen Kontext. Das geht schon mal los damit, dass wir einen Transportvertrag auf jeden Fall noch abschließen müssen. Da müssen die Incoterms mit dem Export, mit dem Transportvertrag deutlich sich abgrenzen und klar zueinander passen. Man muss auch schauen, dass die Dokumente, die vereinbart werden, die der Exporteur liefern soll, überhaupt geliefert werden können nach den jeweiligen Klauseln und vor allen Dingen auch letztendlich bei der Zahlungssicherung, die für den Exporteur ja enorm wichtig ist, muss man achten, dass er nicht mit der falschen Incoterm-Klausel sich nachher die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Akkreditivs als Zahlungssicherungsinstrument verbaut. Und zwar kommen solche Fälle zum Beispiel dann vor, wenn EXW oder FCA vereinbart wird, also die Abholung der Ware beim Exporteur selber oder in seiner unmittelbaren Sphäre. Und anschließend wird dann ein Transportdokument für die Einlösung eines Akkreditivs vereinbart. Wenn es per LKW abgeholt wird, CMR-Frachtbrief oder per Schiff dann ein Konsument möglicherweise. Und wenn dann aber der Importeur das Transportmittel nicht zur Verfügung stellt, wird der Exporteur gar nicht in der Lage sein, sein Akkreditiv einzulösen. Dafür gibt es spezielle Lösungen, die man dann in dem Exportvertrag auch regeln muss. Und so gesehen, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukehren, dass die Incoterms müssen immer im globalen Kontext gesehen werden und nicht nur in Form eines tabellenmäßigen Denkens, woran es leider in der Praxis im Mittelstand durchgehend hapert.
Sie beraten dazu Klienten. Was sind da so die häufigsten Fragen oder Fälle? Können Sie vielleicht so Ihre Arbeit ein bisschen beschreiben?
Ja, es geht ja zum einen darum, die Incoterm-Klausel überhaupt mal auszuwählen, um die es geht. Man muss dann den Fall sehr individuell betrachten. Wenn das ein vollkommen unproblematischer Fall ist, bei dem die Vertragsparteien das Geschäft x-fach auf der gleichen Basis abgewickelt haben und FCA vereinbart wird, gibt es keine nennenswerten Probleme. Aber wenn zum Beispiel erst später erkennbar wird, dass der Vertragspartner im Ausland möglicherweise nicht ganz so seriös ist, wie es zunächst den Eindruck hatte, dann muss man auch aufpassen, dass man zum Beispiel eine Incoterm-Klausel wählt, bei der man es selber in der Hand hat, den Transport zu organisieren. Weil immer vor dem Hintergrund auch, was ich eben schon gesagt habe, das Akkreditiv. Ich berate ja immer, dass bei Lieferungen in bestimmten Ländern immer ein Akkreditiv verlangt werden soll. Und das muss dann halt passen. Was immer wieder vorkommt, wenn schon vorgefertigte Verträge oder Klauseln geliefert werden, merkt man, dass diese Klauseln überhaupt nicht auf den konkreten Fall passen. Und das muss dann halt in der Beratung auch rauskommen. Weil viele orientieren sich lediglich an den eben schon angesprochenen Tabellen, die überall im Internet vorhanden sind und denken automatisch immer, wenn ich mir eine Incoterm-Klausel auswähle, bei der Gefahrübergang und Kostenübergang möglichst nahe bei mir ist, also E-Klauseln oder F-Klauseln, damit wäre dann schon alles geregelt. Nein, das ist es nicht. Wichtig ist, dass man auch den genauen Inhalt der einzelnen Klauseln kennt, also die A-Pflichten für den Verkäufer und die B-Pflichten für den Käufer. Nur die geben dann einen Gesamtüberblick, ob das, was gerade vereinbart wird, überhaupt in dem konkreten Einzelfall sinnvoll ist.
Was ist also bei der Nutzung wichtig? Also wie ziehe ich sozusagen den meisten Nutzen aus diesem Regelwerk?
Gut, den meisten Nutzen, die Marktmacht bestimmt meistens das, was sie durchsetzen können. Den Nutzen müssen sie immer sehen, was man jeweils in der konkreten Situation selber durchsetzen möchte. Generell kann man jetzt sagen, wenn man das mal vom konkreten Fall loslöst, der große Nutzen besteht darin, dass ich halt standardisierte Klauseln habe, die weltweit anerkannt sind. Ich brauche über Handelsklauseln nicht mehr zu verhandeln mit meinem Vertragspartner. Das ist ein Riesennutzen. Und vor allen Dingen auch, was man sich mal bewusst werden muss, die unterschiedlichen Incoterm-Klauseln bieten ja praktisch immer ein Paket von Lösungen. Nicht eine Lösung zu einem Punkt oder zwei Punkten, nur zu Gefahrübergang und zu Kostenlast, das ist es ja nicht, sondern es ist ein ganzes Paket, was mit einer jeweiligen Klausel vereinbart werden kann. Und diese Pakete können dann je nach Marktmacht oder Interessenlage der Parteien verschoben werden in Richtung Verkäufer oder Käufer, je nachdem, was sich durchsetzen lässt. Und da sehe ich den großen Nutzen drin, dass man dann, wenn man die Marktmacht austariert, gar nicht mehr erst jetzt einzelne Punkte neu verhandeln muss, sondern praktisch das andere Paket nimmt. Nämlich das Paket, wo meinetwegen Gefahrübergang und Kostenübergang und andere Punkte dann halt weiter weg sind vom Exporteur. Darin sehe ich einen sehr, sehr großen Vorteil und auch in der internationalen Anerkennung dieser Handelsklauseln.
Können Sie so ein bisschen beschreiben, wer Ihre Klienten sind?
Unsere Klientel besteht aus dem Mittelstand. Wir sind ja keine so große Anwaltskanzlei, und nicht vergleichbar jetzt mit den Großkanzleien. Dennoch beraten wir im Prinzip auf den gleichen Geschäftsfeldern. Unsere Kunden kommen dann zu uns aus dem Bereich des Mittelstandes und haben dann natürlich ganz andere Vorstellungen über die Abläufe, als zum Beispiel große Industrieunternehmen haben. Große Industrieunternehmen haben ihre eigenen Serviceabteilungen und Rechtsabteilungen und sonst irgendwas. Und die kommen mit ganz anderen Vorstellungen zu dem Anwalt hin. Beim Mittelstand ist es so, dass man in der Tat eine sehr, sehr individuelle Beratung machen muss und schauen, worum geht es eigentlich.
Was sind das für Fragen, mit denen die auf Sie zukommen?
Ja, es ist gar nicht mal so sehr die Fragen, sondern ich mache das immer andersrum. Ich gebe die Empfehlung, die erzählen mir einen Sachverhalt, die Mandanten, und dann kommt es meistens gar nicht dazu, dass zunächst mal Fragen gestellt werden, sondern ich schaue mir die Situation an, berate dann und sage, das und das wäre günstig. Dann wird natürlich nur darüber gesprochen, weil möglicherweise das Verständnis zu dem einen oder anderen Punkt fehlen mag. Das mag sein, aber es läuft eigentlich andersrum ab. Bei der typischen Beratungssituation, die wir hier haben. Anders ist es, wenn ich zum Beispiel für Fragen, die bei der ICC Germany ankommen, dann die Beantwortung übernehme. Da werde ich ja mit einer, meistens in einer E-Mail formulierten Frage oder Sachverhalt konfrontiert. Und dann muss ich mich dem stellen. Das ist eine andere Situation als meine Beratungssituation bei meinen Mandanten. Dann sehe ich immer in diesen E-Mails, dass mehr als 90% dieser Fragestellungen oder Sachverhalte, die da präsentiert werden, auf einem vollkommenen Unverständnis basieren, was überhaupt in diesen Incoterms geregelt wird. Und dann muss man halt aufklären darüber, was tatsächlich und wirklich geregelt ist, weil die meisten Fragen, die dann kommen, regeln Punkte, die gar nicht in den Incoterms geregelt sind, sondern zum Beispiel in dem Vertrag, in den die Incoterms einbezogen sind, oder aus dem Außenwirtschaftsrecht, Steuerrecht oder Zollrecht. Man muss immer bedenken, dass die Incoterms nur Bestandteil eines Vertrages sind, also nicht den Vertrag ausmachen, sondern in einen Vertrag einbezogen sind, der dann, was ich immer empfehle, dem UN-Kaufrecht unterliegen soll. Und dann muss man halt die Einpassung in das ganze Gefüge immer sehen.
Wenn Sie sagen, dass es da viele Missverständnisse in der Praxis gibt, woran liegt das? Sind die Incoterms zu kompliziert formuliert oder woran liegt
es? Nein, das liegt daran, das muss man auch klar und deutlich sagen, dass sich viele Unternehmen nicht damit befassen. Die Incoterms sind sehr gut strukturiert. Also man kann es nicht einfacher machen im Prinzip, wenn man auf der einen Seite, auf einer Doppelseite, die Pflichten des Verkäufers und die korrespondierenden Pflichten und Rechte des Käufers auf der anderen Seite darstellt. Also Einfacher geht es schon nicht. Der Fehler besteht darin, dass sich die meisten Marktteilnehmer darauf beschränken, die eben schon angesprochenen Tabellen sich anzuschauen und nur zu schauen, wo liegt der Gefahrübergang. Man muss in die Klauseln reinschauen. Die sind systematisch geordnet. Alle Incoterm-Klauseln sind nach derselben Systematik aufgebaut, sodass es also auch sehr leicht ist, wenn man sich ein bisschen damit befasst, durch die Struktur durchzusteigen und genau die Stellen zu finden, die man eigentlich sucht. Aber das macht offensichtlich niemand oder kaum jemand. Die Incoterms existieren in Deutschland ja auch nur in diesem gedruckten Buch, was von der ICC Germany herausgegeben wird. Und dieses Buch haben die meisten einfach nicht, obwohl es ganz, ganz billig ist, also nur wenige Euro kostet. Diese Anschaffung wird nicht gemacht. Dann hat man auch nicht das Regelwerk als solches vor sich liegen, sondern nur irgendwelche Schnellzusammenfassungen, Übersichten, die im Internet sind. Und dann passiert genau das, was ich eben beschrieben habe. Und da kommen die willkürlichsten Vorstellungen, was in diesen Incoterms geregelt ist oder auch nicht, stellen sich in der Fantasie der Anfrage heraus.
Warum ist es so wichtig, sich mit dem Original sozusagen auseinanderzusetzen, also das Buch zur Hand zu nehmen, die Incoterms zu lesen und sich damit zu beschäftigen?
Ja, weil das die einzige Quelle ist, in der man diese Informationen bekommt. Die Incoterms sind nicht im Internet verfügbar, das meinen viele. Da sind nur irgendwelche Schnellübersichten oder Zusammenfassungen sichtbar. Man muss wirklich diese Broschüre, also dieses Buch, ich nenne es jetzt mal einfach Buch, das muss man vor sich liegen haben, um überhaupt zu verstehen, worum man überhaupt redet. Alles andere ist bleibt peripher. Und hinzu kommt noch, dass die meisten Incoterm-Tabellen, die ich aus dem Internet kenne, sogar auch noch Unrichtigkeiten enthalten. Weil bei den Incoterm-Tabellen geht es meistens darum, dass nur Gefahrübergang und Kostenlast grafisch dargestellt werden. Aber zum Beispiel bei den Klauseln DAP und DDP besteht da überhaupt kein Unterschied. Aber die Verfasser dieser Tabellen meinen denn, sie müssten jetzt irgendeinen grafischen, optischen Unterschied bei diesen Tabellen noch herstellen und weichen dann von dem Inhalt der eigentlichen Klauseln ab. Und auch dadurch wird der Nutzer, der sich nur auf solche Sekundärquellen stützt, falsch geleitet. Man muss wirklich den Text der Incoterms haben und sollte sich ihn unbedingt anschaffen, wenn man im internationalen Handel tätig ist.
Es gibt ja noch die Möglichkeit, Seminare zu besuchen dazu. Da sind Sie auch damit dran beteiligt, oder?
Ja, ich halte sehr viele Seminare bei verschiedenen Akademien und Hochschulen und auch bei Unternehmen selbst. Und da ist es mir immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn das Thema Exportvertrag kommt, dass man neben dem UN-Kaufrecht die Incoterms in aller Breite behandelt. Und dann im zweiten Teil der Präsentationen wird dann das dazu passende Sicherungsinstrument, das Akkreditiv, behandelt. Man muss es, wie eingangs schon gesagt, immer als Einheit sehen. Es muss alles zusammenpassen. Sonst nutzt es nichts, wenn man die schönsten Incoterms vereinbart.
Die Incoterms erscheinen neu in diesem Jahr, nämlich im September, und ab 01.01.2020, im nächsten Jahr, treten sie in Kraft. Was bedeutet das einmal für Sie persönlich und was bedeutet es auch für Ihre Klienten?
Gut, für die Klienten bedeutet das natürlich, dass ich die dann über den neuen Inhalt der Incoterms informieren muss. Man kann ja jetzt noch nichts sagen über den genauen Inhalt der neuen Incoterms, die dann in Kraft treten werden. Dann fängt das Spielchen praktisch wieder von vorne an. Man muss sich dann mit den neuen Regeln vertraut machen. So wie man bisher das in Anführungszeichen alte Buch gelesen hat, muss man dann das neue Buch lesen, um dann wieder auf der Höhe der Zeit zu sein. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, bei der Einbeziehung der Incoterm-Klauseln dann zu vereinbaren, dass es sich um eine Incoterm-Klausel aus den Incoterms 2020 handelt. Weil nicht automatisch, dadurch, dass neue Incoterms in Kraft treten, gilt die jeweils neueste Fassung. Die maßgebende Fassung muss in das Vertragswerk einbezogen werden, damit sie wirksam vereinbart ist. Und daran scheitert es in der Praxis auch sehr oft, dass gar nicht die Bezeichnung Incoterms 2010 bisher oder später dann oder ab dem nächsten Jahr dann Incoterms 2020 gar nicht dabei geschrieben wird. Die Leute meinen meistens, ich schreibe einfach X Works oder irgendwas und hätte damit eine Incoterm-Klausel vereinbart. Das stimmt nicht. Man muss sich schon richtig in den Vertrag einbeziehen. Und darüber muss man dann auch nochmal bei dem Wechsel der Incoterms darauf hinweisen, dass man dann natürlich auch die richtige Einbeziehung der dann neuen Incoterms vornimmt.
Wann sollte man sich da Unterstützung holen, zum Beispiel von einem Anwalt wie Ihnen?
Zum Beispiel. Oder natürlich auch bei der Internationalen Handelskammer, die ja mit den verschiedensten Angeboten da zur Verfügung steht.
Wann wäre das? Also wenn, genau, ab wann sozusagen sollte ich da lieber mehr Unterstützung und Hilfe holen?
Soweit ich informiert bin, werden die neuen Incoterm-Klauseln im Herbst der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Dann ist der richtige Zeitpunkt. Ich muss mich ja schon darauf vorbereiten, auf neue Regeln, die dann zum Jahreswechsel neu erstmals angewandt werden können. Das bedeutet hier auch in einem Unternehmen Anpassungen an die Abläufe. Da ist eine Außenwirtschaftsabteilung, die mit Zoll und Logistik und allem Möglichen zu tun hat. Die muss ich ja frühzeitig genug auf die neuen Gegebenheiten einstellen können. Die 3 Monate, die man dann noch hat circa, die sollte man auch nutzen. Und kann sein, dass man die auch wirklich braucht, je nachdem, wie ein Unternehmen organisiert ist.
Wenn Sie das Regelwerk aus anwaltlicher Sicht betrachten, warum ist es wichtig? Vielleicht können Sie das nochmal so zusammenfassen.
Warum das Regelwerk als solches wichtig ist? Man braucht keine speziellen Handelsklauseln für jedes Geschäft neu auszuhandeln. Man bekommt die Paketlösung. Das ist mir wichtig. Und die weltweite internationale Anerkennung. Man hat überhaupt keinen Bedarf, jetzt Stunden und Wochen zu verhandeln über irgendwelche Klauseln, die man dann mühevoll entwirft. Man bekommt die fertige Klausel je nach Interessenlage, ich nenne es ja immer, habe es schon mehrfach genannt, die Paketlösung, passend für die jeweilige Interessenlage bzw. Austarierung der Marktverhältnisse zwischen den Parteien am Markt.
Gibt es noch weitere Vorteile?
Der weitere Vorteil besteht darin, dass diese Klauseln natürlich von international erfahrenen Fachleuten entwickelt worden sind, sodass das ganze Know-how, was da drin steckt, was normalerweise ein einzelner Berater gar nicht haben mag, in diesen Klauseln verkörpert ist. Und das macht natürlich auch einen großen Mehrwert dieser Klauseln aus, weil man muss ja bedenken, diese Klauseln regeln ja nicht nur jetzt für mich als Anwalt zunächst mal die rein rechtliche Seite eines Vertrages, sondern da kommen ja auch noch Sachen hinzu wie Versicherungen, Versicherungsleistungen oder auch das ganze Außenwirtschaftsrecht mit der Zollabwicklung und Logistik. Und das vereinen meistens nicht einzelne Berater in einer Person. Und das nimmt einem die ICC dann ab, indem sie diese Incoterms herausgibt, an denen dann schon Fachleute aus allen diesen Richtungen mitgewirkt haben. Auch zum Beispiel von den Kammern natürlich, die habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Deren Mitarbeit ist ja auch äußerst wertvoll, weil die vor Ort ja auch immer die Firmen beraten und genau wissen, wo die Schwachstellen in der Anwendung liegen. Nicht in den Regelwerken selber, sondern im Verhältnis zum Anwender in aller Regel. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, den man praktisch dann mit einkauft zum nahezu Nulltarif.
Für Sie persönlich als Anwalt, was ist spannend an diesem Thema? Wie lange beschäftigen Sie sich schon damit?
Ich beschäftige mich schon sehr lange damit, seit ungefähr 30 Jahren mit internationalen Geschäften unter unterschiedlichsten Aspekten. Und ich persönlich finde es halt sehr, sehr spannend, sich mit internationalen Geschäften zu befassen. Aber das ist immer Ansichtssache für jeden selbst, wie er das sieht. Ich finde, das ist eines der spannendsten Gebiete, weil man anders als auf anderen Gebieten oftmals jeden Tag das Rad neu erfinden muss, weil man ja auch Erkenntnisse gewinnt über Geschäfte mit Vertragspartnern aus anderen Ländern. Und das macht die Sache sehr spannend. Dabei helfen aber auch, um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, die Incoterms wiederum. Weil egal in welchem Land der andere Vertragspartner sitzt, auch er kennt die Incoterms und man ist dann direkt auf derselben Wellenlänge und weiß, worüber man redet.
Also es erleichtert die Kommunikation untereinander?
Ja, klar, absolut. Man braucht die gar nicht im Einzelnen zu erörtern. Wenn Fachleute untereinander sagen, die und die Klauseln, jetzt egal welche von diesen Klauseln, weiß man ja, dass das ganze Paket, was damit gemeint ist, was da drin steckt, das erleichtert alles, während wenn man diese Klauseln nicht hätte, ja alle Einzelpunkte, ob das nun die Frage ist, wann ist die Lieferung, wann gilt die als Erfolg, wann ist der Gefahrübergang eingetreten oder der Kostenübergang, welche Pflichten habe ich, Mitwirkungspflichten bei der Importverzollung oder beim Export, alles das ist praktisch automatisch alles mitgesagt und geregelt, wenn man diese Incoterms benutzt.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch was, was wichtig ist?
Wichtig wäre mir, dass ein anderes Vorstellungsbild von den Incoterms bei den Unternehmen vorherrschen würde. Das würde voraussetzen, dass die Unternehmen sich damit befassen. Weil da haben wir zurzeit noch keinen Optimalzustand. Daran sollte noch gearbeitet werden, dass man da anders noch informieren kann. damit sich die Marktteilnehmer nicht wie bisher, die allermeisten, immer nur auf diese Schnellübersichten im Internet verlassen.
Gibt es da vielleicht so, können Sie so sagen, das sind drei Tipps vielleicht zusammenfassen? Also jemand, der mit den Incoterms arbeiten sollte, wie kann man anfangen? Was sind so die ersten drei Schritte zum Start mit den Incoterms?
Ja, ganz einfach. Alle Incoterm-Klauseln enthalten ein einleitendes Kapitel, in dem der Inhalt im Wesentlichen beschrieben wird. Wenn man das vorweg liest, dann weiß man schon genau, worum es geht, und dann kann man auch die einzelnen Klauseln, die dann anschließend geregelt werden, leichter und besser erfassen. Das ist schon mal wichtig, und man sollte sich vorinformieren darüber oder beraten lassen darüber, dass die Incoterms nur ein Puzzleteilchen sind in einem ganzen Geschäft. Ja, man muss die ganze Logistik und Absicherung, die sich nicht aus dem Exportvertrag ergibt, in dem die Incoterms einbezogen werden, diese ganzen Punkte müssen mit berücksichtigt werden.
Also genau lesen und das Ganze in seiner Komplexität begreifen. Und
das zum einen, also erstmal die Komplexität der Regelungen in sich verstehen und auch in Abgrenzung zu der nächsten Incoterm-Klausel. Das ist ja eine klare Abgrenzung. Das ist das eine, und auch in der Gesamtheit eines Vertrages. Das ist der zweite Punkt.
Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und Ihre Zeit, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, vor allem in diesem besonders aufregenden Incoterms-Jahr.